Und aber zum Beispiel Berlin hat praktisch mehr nur so Hauskreise. Ja. So viel weiß ich in Sachsen-Anhalt, in Thüringen gar nichts. In Dresden, da gibt es ein paar sehr rührige, aber eben Einzelpersonen. Ja. Und die Verbindung, früher nach dem Krieg war ja so ESG und dann suchte man das. Historisch kann man das
belegen. Die Partnerschaften sind nicht lebendig geblieben.
Ich sag nachher was noch dazu.
Okay.
Dr. Schröder sagt Ihnen ja auch was. Ja. Vielen Dank. Ja. Und ich finde, für die Gründungsgruppe ist es unsäglich wichtig, dass so eine Stelle auch längerfristig besetzt ist. Der hat jetzt einen Lehrauftrag in Hohenheim.
Ja.
Und, der ist da wirklich der Stabile. Ne?
Das liegt immer an Persönlichkeiten, wo sie sowas kristallisieren kann. Ne?
Ja. Also. Nein, ich sage das deshalb, weil die Württembergische Landeskirche jetzt eben die Sonderpfarrämter ganz ausschließlich auf 8 Jahre.
Die Funktionalseelsorge. Funktionalseelsorge oder was,
Wenn Sie da so jetzt Schröder hat zu den Universitäten, zu den auch zum nicht Hochschulrat gibt es ja nicht, aber so diese Rektorenkonferenz und so, einfach den Draht, der wird auch angegangen, wenn jetzt beispielsweise ein Muslim verlangt plötzlich einen Gebetsraum in der Uni.
Ja,
ja, genau. Müssen wir das wie und so. Oder auch sonst in ein Prüfling weigert sich am Yom Kippur eine Prüfung zu machen. Ne? Und da ist das Recht.
Zu Recht. Ja, natürlich.
Nee, aber da
können
ist
ja auch einen anderen Tag gehen. Warum?
Die Kompetenz eines so erfahrenen.
Ich jetzt nicht einmischen, weil ich gedacht habe, du nimmst Pass auf.
Ja, mach ja. Wir machen die Internas gleich aus, die verbandsinternen Dinge, die da denkst du, das sprechen wir gleich mit der Frau Bischöfin ab, wie wir vorgehen in nächster Zeit.
Ja. Sie haben jedenfalls alle sozusagen die Promis gewonnen, das freut mich sehr. Ich habe es erst gestern gesehen, auf welcher sozusagen
auf welcher Ebene? Wollen wir doch also.
Genau. Es ist so, dass wir ursprünglich vorhatten, eine eigene Podiumsveranstaltung zu machen.
Ah ja.
Also auch wo ich zum Beispiel die Frau Leibinger als Vertreterin der Wirtschaft eben zur Frage der Gerechtigkeit war eine gute Vorarbeit, aber wir waren halt erst am 10. März 2009 fertig und dann war die
Dann war es zu spät.
Und dann kam er auf die Idee, vielleicht können wir hier ein bisschen.
Ja,
jetzt müssen wir mal.
Schauen wir mal, dass die Leute ein bisschen da sich scharen. Unsere. Unser erster Gast ist.
Ach, ohne Mikro.
Wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht.
Ach so. Aber die ESG ist gegenüber. Jo.
Ja,
das
ist
ganz schön.
Und meine
Lehrerin
ist immer erläutert. Hans-Jörg, du als alter ESG.
Also jetzt merken wir, was wir nicht haben.
Genau.
Guten Tag, Birke. Bayern.
Bayern.
Ja, schön, dass Sie es ermöglichen können. Sie haben ja wahrscheinlich auch viele Verpflichtungen.
Ja, am Morgen und sind mehr als heute.
Ja.
Ja, es muss jetzt alles erst anlaufen.
Ja.
Ist so.
Genau.
Also Sie haben ja noch ein Podiumsgespräch heute Nachmittag mit dem Hermann Otto Pesch, oder was?
Morgen.
Ah, ja. Der ist ja eigentlich unser Bundesbruder. Und der ist ja bei Ihnen so freundlich aufgenommen worden, als er aus dem Priesteramt ausgeschieden ist. Und ist jetzt in der Pension, wohnt er wieder hier bei uns, in der Peripherie von München. Ja.
Und wo ist der aufgenommen worden? Was meinen Sie bei Ihnen in Sachsen-Anhalt?
Ja, in der evangelischen Fakultät in Hamburg.
Ach so,
Hamburg.
Ja, der hat doch den tollen Lehrstuhl gehabt.
Ja, Kontroverstheologie in Hamburg, ja.
Praktisch ein evangelischer Lehrstuhl.
Ja, klar. Es war eine große Tat der Fakultät dort. Weil er unter der Hand wird er selbstverständlich auch in katholischen Kreisen als einer der profiliertesten Fundamentaltheologen gehandelt.
So.
Ich bin ja mal gespannt, wie das auf 14 geht.
Ja, da wir keinen Lautsprecher haben, müssen wir langsam laut und deutlich reden. Sowohl die Frau Junkermann als auch der Interviewer. Ne?
So ein bisschen, darf ich den Hoffmann?
Ja, ja, ja,
ein bisschen beschädigt von gestern Abend so lang.
Ja, als Gast sehen und hören Sie hier Frau Ilse Junkermann. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Evangelischen Akademikerschaft und der Gemeinschaft katholischer Männer und Frauen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Frau Junkermann, Sie stammen aus Hohenlohe.
Ja.
Das ist ein Teil, das muss man als Württemberger so deutlich sagen, ein Teil im Norden, Nordosten von Baden-Württemberg. Sie sind eine sehr erfolgreiche Theologin und waren bis Anfang 2009 im Oberkirchenrat der Württembergischen Landeskirche, verantworteten die gesamte Personalführung, Personalentwicklung, Personalplanung, Stichwort Pfarrplan. Sie wurden im Frühjahr 2009 nach der Vereinigung der Thüringischen und der Sächsischen Landeskirche,
Provinzsächsischen
Landeskirche, zur ersten Landesbischöfin gewählt und sind jetzt gut ein Jahr im Amt.
Nein, ein halbes, seit September.
Seit September.
Bitte uns hier hergucken.
Und haben die wunderschöne seit 1567 evangelischen Dom als Bischofskirche in Magdeburg. Sie sagten mir, Sie fühlen sich wohl in Ihrer neuen Aufgabe und gestatten Sie einige Fragen.
Gerne.
Die mitteldeutsche Kirche hat organisatorische Konsequenzen aus der Veränderung der Kirchenmitgliedschaft gezogen. Welche Erfahrungen haben Sie und welche Planungen und Ziele sind Ihnen für die Zukunft einer so vereinigten Kirche wichtig?
Also ich denke, die wichtigste Erfahrung, die mir entgegenkommt, ist, den Auftrag wichtiger nehmen als den eigenen Bestand. Das hilft über viele Hürden und Grenzen, beziehungsweise macht die durchlässig. Die sind ja nach wie vor da, die Unterschiede in den unterschiedlichen Regionen und von den Traditionen, die brauchen wir auch in der großen Kirche, den Reichtum der verschiedenen. Aber die wichtigste Erfahrung ist die Aufgabe, den Auftrag, das Evangelium aller Welt zu bezeugen, in Wort und Tat wichtiger nehmen als den eigenen Bestand.
Spüren Sie Vorbehalte oder haben Sie Probleme gegenüber Bürgern jetzt im Osten oder erleben Sie, dass Bürger aus dem Osten gegen Bürger aus den alten Bundesländern den sogenannten Wessis haben?
Na, allein, dass es diese Wort Wessi-Ossi gibt, zeigt, dass es sozusagen einen unterschiedlichen Erfahrungshorizont gibt. Und der Vorbehalt kommt dann, wenn man den nicht wahrnimmt, sondern die Angleichung und den Anschluss will. Es gibt eine wunderbare Wortschöpfung, Wossi. Der ist schon ein Wossi. Ich freue mich drauf, bin gespannt, wann das für mich gilt.
Okay.
Aber ich mache die Erfahrung, dass es eine Reaktion immer auf das konkrete Verhalten gibt. Und das ist, was ich sehr gut finde, dass die Menschen, die sagen, die DDR-Geschichte und jetzt die 20 Jahre nach der friedlichen Revolution gestalten, sehr empfindlich und sehr direkt reagieren, wenn ihnen was übergestülpt wird, und das ist gut so.
Ja, da kann ich.
Es fehlt umgekehrt, finde ich, seit ich dort bin, in der westdeutschen Gesellschaft und in der EKD, dass die Erfahrungen aus dem Kirchenbund und die Zeit jetzt danach zu wenig vorkommen. Ich komme gerade von der Bibelarbeit, wo gesagt wurde, ihr werdet euch erinnern, diese Umwandlung des Kriegsgeräts Schwerter zu Pflugscharen von den Kirchentagen 1982 ist das erste Mal aufgekommen, Anfang der 80er. Dass es sozusagen im Kirchenbund im Blick auf das sowjetische Denkmal vor der UNO als Symbol hervorgenommen wurde, ist einfach nicht im Horizont. Und das ist eine große Kränkung, weil hier Geschichte ignoriert wird und auch wichtige Erfahrungen, die wir in der gesamten Gesellschaft und Kirche brauchen können.
vielleicht ist es dann Balsam für Sie zu hören, dass der Stuttgarter Studentenpfarrer sagte, die Studierenden aus den neuen Bundesländern, das ist das Gerippe der ESG. Also,
ja, das glaube ich sofort.
Das ist auch begründbar. Ich fand es ganz spannend. Deshalb zur nächsten Frage. Kirchenleitungen setzen bei der kirchlichen Arbeit an Hochschulen recht unterschiedliche Gewichte. Ein ganz äußerliches Zeichen: in Baden-Württemberg vertritt ein Weihbischof aus Freiburg diese Arbeit, und in der evangelischen Kirche repräsentiert eine Diakonin. Welches Gewicht und welche Bedeutung messen Sie der kirchlichen Arbeit an den Hochschulen zu?
Na, eine sehr große. Jetzt rein äußerlich ist unser Bildungsdezernent verantwortlich, weil es zur Bildungsarbeit gehört. Das christliche Menschenbild und Bildungsverständnis entsprechend in die Hochschuldiskussion mit einzubringen und die Christen an der Hochschule auch anzusprechen und ein Forum zu geben, sich auszutauschen, was dran ist. Ich selber pflege gerne die, bin den Einladungen nachgekommen der Rektoren der Universitäten, also auch dort ist ein Bewusstsein, dass Kirche und ihre Repräsentanten für die Diskussion an der Universität wichtig sind, obwohl oder vielleicht gerade weil sie eine Minderheit sind. Ich habe gern die Tradition aufgenommen in Magdeburg, den ökumenischen Hochschulbeirat ins bischöfliche Kaminzimmer einzuladen im Advent zu einem Thema, war jetzt beim Frühjahrsempfang in Erfurt, bin am Schillertag in Jena, also um auch dort den Hochschulbeiräten sagen, Referenz zu erweisen und ihre Arbeit zu würdigen.
Darf ich das, wenn mir Gelegenheit gegeben wird, Ihrem Kollegen Juli dann mal sagen?
Ja, natürlich.
Sagen? Vielen Dank.
Wir sollen voneinander lernen.
Dankeschön, das werde ich ihm auch ausrichten. Dieser Kirchentag muss auch die konkrete Ökumene mit den Kirchen der Reformation spürbar voranbringen. Das sagt, wir sind Kirche, also die Kirchenvolksbewegung der Katholiken. Friedrich Schorlemmer meint, der Ökumenische Kirchentag in München spielt den Kirchenfrieden nur vor. Warum sind Sie hier?
Weil ich Frieden als Prozess verstehe. Und Frieden muss immer wieder neu auch errungen werden in der konkreten Begegnung. Die Unterschiede wahrgenommen und das Gemeinsame erlebt werden. Frieden kann man nicht feststellen, jetzt ist er da. Und dann verhalte ich mich dazu, sondern es ist auch mein Beitrag gefordert zum Frieden und zur Auseinandersetzung, zur ehrlichen und wahrhaftigen Auseinandersetzung. Nur so kann ja Frieden werden. Ich finde es schade, dass er sich diesen Prozess entzieht und meint, andere sollen den Frieden machen.
Nun kenne ich die Struktur der mitteldeutschen Kirche nicht, Verhältnis protestantisch-katholisch. In Württemberg empfinde ich es als Segen, dass wir nicht eine Majorität und eine Minderheit haben. Wie funktioniert Ökumene in den Gemeinden der mitteldeutschen Kirche?
Also da sind beide Kirchen im Verhältnis zur Bevölkerung relativ schwach. Im nördlichen Teil, also Provinz Sachsen, sind 16% evangelisch der Bevölkerung und ich schätze 2% katholisch oder 1%, weiß ich nicht genau. Und in Thüringen ist ähnlich, nur auf dem, sagen, im 20er-Bereich, also 24-26% evangelisch. Und das Eichsfeld ist ein traditionell katholischer Bereich. Und dort ist es sehr schwer für die Ökumene, weil, sagen, die römisch-katholischen Gemeinden so klein sind und die Kräfte so gering. Deshalb ist es wichtig, sie nicht zu überfordern und zu sagen, das können wir nicht machen. Sagen, das als Abwehr der Ökumene zu verstehen, sondern mehr, wie sind die Kräfte? Und es geht umgekehrt darum, jetzt nicht sagen, die relative Stärke auszuspielen gegen die kleineren. Es ist gut, dass wir gemeinsam wichtige Vorhaben haben. Und zum Beispiel hat der Magdeburger katholische Bischof Dr. Feige neue Thesen zur Reformation, zum Reformationsfest veröffentlicht. Da haben wir uns neulich im Bischofskonvent mit ihm getroffen und uns drüber ausgetauscht. Und er hat gesagt, das hat uns sehr angesprochen, einmal, wie begehen wir das Reformationsjubiläum gemeinsam? Und es war auch so, dass uns die Trennung schmerzt und wir uns nicht abfinden mit so Formen wie verdöhnte Verschiedenheit. Das schreibt ja auch was fest,
ja.
Auch die Verschiedenheit. Ich fand den schön beim Erfurter Gespräch, in Vorbereitung auf den Kirchentag mit dem Erfurter Bischof Dr. Warnke, der von der versöhnten Vielgestaltigkeit gesprochen hat. Das könnte man schon fast sagen, die versöhnte Vielgestaltigkeit der Kirchen. Das wäre ein großer Fortschritt.
Das wäre ein großer Fortschritt.
Aber in die Richtung habe ich ihn gehört, dass er das Zweite Vatikanum stärken will in der Hinsicht.
Ja, wir haben ja gestern beim Eröffnungsgottesdienst da auch, fand ich, sehr ermutigende Worte von Erzbischof Marx gehört. Aber es gibt auf der kirchenleitenden Ebene keine konkrete Vorbereitungsorganisation zwischen, ich sage jetzt mal, der EKD und der Bischofskonferenz, oder doch?
Doch, es gibt ja diesen Kontaktausschuss, in dem... Sie meinen jetzt Vorbereitungsausschuss auf den Kirchentag?
Nein, ich denke eben konkret das Ziel, Ökumene voranzubringen.
Doch, das gibt es im Kontaktausschuss, dann innerhalb der ACK, also nicht nur evangelisch-römisch-katholisch, sondern auch mit den Freikirchen. Das halte ich für sehr wichtig, dass wir es nicht einengen. Und im Blick auf die ACK hat sozusagen der Vorsitzende der ACK auf Bundesebene, Herr Bischof Dr. Weber, nun beim letzten großen Pressegespräch vor 4 Wochen ins Gespräch gebracht, dass es Gespräche geben soll im Blick auf eine gemeinsame Erklärung zum Abendmahl. Und es wurde von Bischof Müller aufgenommen und ich bin gespannt, wie sozusagen jetzt durch die Diskussion auch auf dem Kirchentag das weiter befördert wird. Also da ist man auch dran und es geht auch weiter.
Also bin ich sehr froh über diese Aussage, denn nach dem Lima-Papier hatten wir eigentlich geglaubt, das hätten wir schon hinter uns. Und wir stellen vor Ort fest, dass das gemeinsame Abendmahl schwierig ist. Also wir nehmen das nicht mehr in örtlichen Besuchsdiensten wahr, weil wir damit den katholischen Seelsorger in Nöte bringen.
Ja.
Darf ich Sie noch persönlich fragen, haben Sie hier als Frau mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen als Ihre männlichen Kollegen?
Nein. Ganz bestimmt nicht.
Im Gegenteil.
Ja, das würde ich auch nicht sagen. Das würde ich auch
Das höre ich gerne.
Ich finde es sehr, es hängt zu stark an den Personen.
Ja.
Aber sagen, die sind große aufgestellt, dass es uns schon länger in den beiden Kirchen Frauenordination gibt. Ja. Das ist auch deutlich zu spüren.
Ja. Darf ich noch was fragen? Sie hatten ja in Magdeburg ein großes Domjubiläum und der Dom ist ja auch sozusagen renoviert worden und so. Was bringt so ein Ereignis für die Kirche vor Ort? Und für die Christen vor Ort? Ist das, oder ist das nur Sightseeing und Kulturprogramm oder gehen da Impulse, spirituelle Impulse davon aus?
Es bringt große Impulse, auch geistlicher Art, weil deutlich wird, wie vielfältig die Geschichte ist und wie reich das anvertraute Erbe. Es ist aber auch eine Anfechtung, wie können wir das mit unseren geringen Kräften auch gut glaubwürdig bezeugen und annehmen, in diesem Erbe leben, ohne uns zu übernehmen. Das ist für die Gemeinde nicht einfach, weil der Dom, da sind täglich, je nach Jahreszeit, also jetzt auch im Winter, bekommen dauernd Busse, also Menschen, die mit Kirche auch nichts anfangen können und die besichtigen, die touristisch kommen. Und es gibt einzelne Orte, zum Beispiel das vor der Marienstatue, Kerzen angezündet werden können, sodass mir immer wieder geht, wenn ich zum Mittagsgebet mal da bin, ich von Touristen gefragt werde, ist der jetzt katholisch oder evangelisch? Ist aber auch eine Versuchung zu sagen, das hat eine lange, natürlich römisch-katholische Tradition, bevor die Reformation da ist und wie gehen wir mit dieser Geschichte sorgsam um, ohne dass wir sagen, wir leben als Evangelische auch, wir decken auch das Katholische ab.
Okay. Ja. Aber Sie haben den schönsten Moritz, den schönsten Mauritius. Und das eint Sie mit unserer Diözese, weil wir haben ja den Mohr im Wappen.
Ja.
Und den hat Ratzinger mit nach Rom genommen, ins Papstwappen.
Ah ja, ne? Das wusste ich noch nicht.
Ja. Wir haben auch einen Mohr im Wappen. Ja.
Und es gibt dieses alte Taufbecken.
Gefährlich.
Es gibt dieses alte große Taufbecken, das ein alter ägyptischer Brunnen war. Und der Magdeburger Dom ist ja auch der Ort der gemeinsamen Erklärung zur Taufe. 2007 oder 2008? 2007. 7 oder 8. Schau gerade.
Ja, ich höre das gerne und ich weiß, dass es sehr schwierig ist, die gute Tradition aus DDR-Zeiten mit Kirchenführungen Evangelisation zu betreiben. Finanzielle Frage.
Ich wollte da gleich mal dazwischen noch, was ich für Zeit zur Verfügung steht. Im Erfurter Dom habe ich das 1988 erlebt, dass eben eine Kirchenführung gleichzeitig eine Evangelisation war, am Taufstein und an den verschiedenen Stellen. Fantastisch gemacht. Es war ein Priester, aber natürlich immer die Frage des Personals. Hat man es? Es müssen natürlich nicht immer Pfarrer, ordinierte Leute sein. Diakone können ja auch mal informierte und gebildete Laien sein. Es gibt Rückfragen massenhaft und man muss natürlich pädagogisch und methodisch sehr geschickt arbeiten. Gibt es solche Leute, die sich da zur Verfügung stellen?
Wir haben einen Euro-Chopper, die das machen, und das ist sehr spannend, wenn sie sozusagen deutlich wird, was ihre liebste Stelle im Dom ist. Einer, der die sozusagen am Kartentisch sitzt, auf Führung macht, schreibt gerade den Domführer für Kinder neu. Also nicht hauptamtlich, sondern wirklich kleine Kräfte. Aber wir haben auch jemand ehrenamtlich, der das jetzt lektoriert. Zum Glück.
Sehr erfreulich. Frau Junkermann, Roberto Daunis, ein ehemals römisch-katholischer Priesterseminarist.
Mein Studienleiter im Vikariat.
Viele Grüße soll ich von
Danke,
ihm sagen.
Grüßen Sie jetzt.
Also ein ehemaliger römisch-katholischer Priesterseminarist, der dann evangelischer Theologe, Pfarrer und Professor in der evangelischen Kirche in Württemberg war, bezeichnet die weltweite eine christliche Kirche als wahre katholische Kirche. Er fordert von der römischen Kirche Reformen. Sie sollte sich auf das Evangelium und nicht auf Dogmen stützen.
Nicht auf?
Nicht auf Dogmen stützen. Also wahrhaft evangelisch sein. Wäre das ein Ziel oder haben Sie Ansatzpunkte, Konkretes umzusetzen, wie ja jetzt beim Eröffnungsgottesdienst auch die Laienvorsitzenden gefordert haben, es müssen konkrete Schritte angegangen werden. Ist hier der Ökumenische Kirchentag ein Impuls für die gemeinsame Arbeit auf kirchenleitender Ebene?
Das muss ich erst zeigen, ob es wird, aber es ist sicher schon im Vorfeld. Wir haben zusammen Gottesdienste gefeiert, Veranstaltungen gemacht, auch auf kirchenleitender Ebene im Blick auf den Kirchentag. Und dabei ist mir deutlich geworden, dass in der römisch-katholischen Kirche selber die Diskussion wichtig ist, der Umgang mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Da geht es um das Evangelischsein und die Allgemeinheit der Kirche, dass es nicht sozusagen als geschichtliches Papier stehen bleibt, sondern weiter im Leben umgesetzt und praktiziert wird. Dass wir uns sagen, diese unterstützen und stärken, darin sehe ich auch eine Aufgabe im ökumenischen Miteinander.
Also ich würde Ihnen gern, dass das nicht so unverbindlich bleibt, einfach dieses Büchlein, das ich für Laien wirklich sehr empfehlen kann, in die Hand und ans Herz drücken, dass sie auch den Mut haben, denn ich weiß, es ist für die evangelische Kirche ganz schlimm, Forderungen an die katholische Kirche zu stellen, aber ich möchte Sie ermutigen und darf Ihnen als Dankeschön auch noch einfach uns vorstellen, die evangelische Akademikerschaft und die Gemeinschaft katholischer Männer und Frauen dankt Ihnen sehr herzlich für Stellungnahmen. Danke, dass Sie gekommen sind.
Vielen Dank, ich bin gerne gekommen, hat mich auch gefreut, besonders Sie wieder zu treffen. Danke schön.